Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast You Ask, We Explain. Ich würde, den Gedanken mit den Hörgeräten nochmal aufgreifen, weil das ist ja ein ganz spannendes Thema, auch was sehr unterrepräsentiert in unserer Gesellschaft ist. Vielleicht können Sie so ein bisschen darüber reden, ab wann vielleicht die Indikation da ist, Hörgeräte einzusetzen oder mal zum Arzt zu gehen. Wir hatten ja gerade eben schon darüber geredet, dieses klassische, dass da das Ehepaar ankommt und sagt, ah ja, aber mein Mann, der braucht endlich mal ein Hörgerät. Wie sieht das so in der Realität aus und vielleicht auch, wie die Akzeptanz einfach unter den Patienten, Patientinnen ist?
Also Akzeptanz ist halt leider schlecht. Also wir haben, ich trage eine Brille, viele andere tragen eine Brille. Das ist ein sehr akzeptiertes Hilfsmittel, ist auch ein Modeaccessoire. Bei Hörgeräten, da ist man relativ schnell stigmatisiert. Ne? Also das ist ja auch so dieses Problem mit, jemand versteht was nicht. Da wird ja nicht getrennt zwischen, er versteht was nicht, weil er es nicht hört, oder er versteht was nicht, weil er es nicht kapiert. Ne? Man fragt einmal nach, zweimal nach, ein drittes Mal fragt man nicht nach, weil man denkt, die anderen halten einfach blöd. Ne? Und das ist sehr schade. Also Hörgeräte gehören in dem Moment getragen, wo man sie braucht. Ne? Also wenn die Hörschwelle so weit absinkt und in Hörtests und Sprachtests gewisse Werte unterschritten werden, dann sollte man Hörgeräte tragen. Und gibt so Grenzwerte, die jetzt wahrscheinlich niemandem so wirklich was sagen. 30 dB in mehr als drei sprachrelevanten Frequenzen. Aber also ein guter Hinweis ist einfach, wenn ich merke, dass es im Gespräch nicht mehr so klappt mit dem Verstehen und dem Zuhören und ich sehr angestrengt sein muss, auch im Mehrpersonengespräch, dann tut es ja nicht weh. Ne? Also Hörgesundheit beginnt dann, wenn man sagt, da gehe ich mal zum Akustiker, gehe mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, lass gucken, ob organisch alles in Ordnung ist und lass mal einen Hörtest machen. Viele haben das ja jetzt auch gemerkt während Corona. Ne? Da wird plötzlich werden Gesichtsmasken getragen und dann fehlt das Mundbild. Und viele, die, ohne dass sie es wirklich wussten oder gemerkt haben, die Hörinformation ergänzt haben durchs Mundbild, haben dann plötzlich festgestellt, dass sie aufgeschmissen sind, weil sie den Mund sich nicht mehr bewegen sehen und dann gemerkt haben, jetzt muss doch mal was her. Ne?
Weiß man eigentlich, seit wann es solche Hilfsmittel gibt? Also man kennt ja dieses berühmte Bild von Beethoven mit so einem großen Trichter, ja, mit dem er da rumläuft, weil er dann wirklich sehr schwerhörig geworden ist.
Ja, also seit wann ist so, also das wurde schon Ewigkeiten eingesetzt, ne? Also so jetzt wirklich so die Verstärkungstechnik, die kam so mit der Entwicklung vom Telefon, ging das so langsam los, weil man festgestellt hat, dass es Leute gibt, die ein übertragenes Signal über das Telefon besser hören, weil es eben verstärkt wird. Und ja, also Hörgeräteentwicklung war, müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht genau.
Also Brillen gibt's länger.
Ja.
Wesentlich. Ne?
Aber funktionieren die auch alle eben auf einem ähnlichen Mechanismus? Oder, also was ich mir ja vorstelle, ist dieses klassische Bild einfach eine Altersschwerhörigkeit, dass man erst ab 60 vielleicht mal sagen sollte, naja, okay, gut, ich gehe mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und oder zum Hausarzt, lass das mal abchecken. Ist es aber so, dass vielleicht das Patientenklientel auch eigentlich schon jünger anfangen sollte? Oder ist auch der Einsatz oder der Einsatzgebiet von den Hörgeräten auch unterschiedlich?
Also zum einen, Hörgesundheit beginnt mit der Geburt, also neugeborenen Hörscreening. Wir wollen zum einen natürlich ganz, ganz, ganz am Anfang, direkt nach der Geburt rausfinden, sind Neugeborene normalhörig oder nicht? Und wenn sie nicht normalhörig sind, wie ausgeprägt ist die Hörstörung? Weil da muss man wirklich schnell handeln in den ersten Lebensmonaten, um einfach auch ein normales Hören wiederherzustellen. Weil nur wenn ich normal höre, kann ich auch Sprache hören und verstehen und kann selber in die Sprache kommen. Also Kinder, die nichts hören, die werden keine Lautsprache entwickeln. Da kommt ja auch dieser falsche Ausdruck Taubstummheit her. Die sind taub, aber nicht stumm. Die reden nur nicht, weil sie nichts hören. Aber die können normal lautieren. Kehlkopf und alles funktioniert ja normal. Ne? Also sie sind halt gehörlos. Das heißt also, ganz am Anfang wollen wir die finden, um sie möglichst schnell zu versorgen, damit sie Sprache lernen und hören lernen. Andersrum, erst hören lernen, dann Sprache lernen. Und dann natürlich, wenn man dann mal normal gehört hat, dann in dem Moment, wo die ersten Hörstörungen auftreten. Und wir sind natürlich große Verfechter davon, zu sagen, Hörscreening ab 50. Ne? Dass man einfach mit 50 mal sagt, man macht mal eine Bestandsaufnahme von dem Sinnesorgan, wie das so funktioniert. Und ja, natürlich ist die Altersschwerhörigkeit da zu nennen. Und da gibt es dann die konventionellen Hörgeräte, also alles, was Schall einfach verstärkt. Ne? Die sind heutzutage digital, frequenzspezifisch, gibt ganz tolle Regelungsmechanismen. Da gibt es solche Sachen wie so Cone Beaming, also dass man sich dann wirklich auch Richtmikrofontechnik, Streaming-Technologie direkt vom Handy aufs Hörgerät, und also wirklich fantastisch. Und dann haben wir natürlich noch diese große Kiste an operativen Hörlösungen für Menschen, für die das nicht in Frage kommt. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn das Hörgerät nichts mehr bringt, weil das reine Lauterstellen nicht mehr zu Sprachverständnis führt oder Sprachverstehen führt. Das sind die Cochlea-Implantate, wo man einen Elektrodenträger in die Hörschnecke operativ einführt und dann elektrisch den Hörnerven reizt und die Menschen damit wieder hören lernen. Also ist echt abgefahren.
Das klingt jetzt total nach Science Fiction und das klingt irgendwo nach so Robotern. Um jetzt mal so ein bisschen wegzugehen von der Technik und so ein bisschen wieder den Eindruck von Musik und von Tönen zu haben, haben wir vorhin schon so ein bisschen über Emotionen von der Musik, was das alles in uns auslösen kann, geredet. Und da ist natürlich ein kultureller Aspekt ganz wichtig, weil Musik einfach irgendwo zu unserer Kultur dazugehört oder das Hören generell. Wir kennen das. Wir haben Warnsignale, also auditorische Warnsignale, die wir hören. Wir haben Ansagen am Bahnhof, die uns durchsagen, wann der nächste Zug fährt. Wieso ist es vielleicht so wichtig oder was ist vielleicht die Bedeutung von Hören oder wieso ist dieser Reiz so besonders ausgeprägt in unserer Gesellschaft?
Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie das Sehen, dass wir uns zurechtfinden können. Aber das Hören von Musik ist ja was anderes als das Hören von gesprochenem Wort, also wo eine direkte Information vermittelt wird, ob das jetzt die Bahnhofsansage ist oder unser Gespräch oder ein Liebesgeständnis oder was auch immer. Die Musik, da gibt es ja viele, viele Zitate verschiedenster Art dazu, die Musik ist das, was man eben mit Worten nicht ausdrücken kann. Wenn wir jetzt nicht von einem Lied sprechen mit Gesangstext, ja. Da wird einfach bloß eine Stimmung erzeugt. Das sind auch Informationen, die transportiert werden, aber die gehen ins Herz, ins Hirn, wohin auch immer, und transportieren eine Stimmung und je nach Prägung berühren mich angenehm, unangenehm, machen mich traurig, machen mich glücklich, machen mich froh, inspirieren mich oder bewegen mich eben sogar zum Mitsingen.
Wie wird das denn in der Kritik erfasst? Also das ist ja dann doch was sehr, sehr Subjektives. Aber es muss ja doch irgendwie im Bereich der Musikkritik irgendwie objektive Kriterien geben, wo man sagt, also nach denen man bewertet, ob etwas gut oder schlecht ist.
Die gibt es, die objektiven Kriterien. Vor allem bei bekannter Musik natürlich. Schwierig ist es bei einer Uraufführung, bei einem neuen Werk. Das ist eine andere Herausforderung. Aber bleiben wir erstmal bei dem Bekannten, bei dem Repertoire, was hier in unserem Kulturbereich gang und gäbe ist. Das hat man irgendwann gelernt, hat man irgendwann Intus. Im Idealfall hat man auch selbst Musik gemacht oder macht Musik. Und dann weiß man eben, dass ein Dur-Akkord ist und keine schrägen Töne da drin sind. Wenn da aber im Orchester zum Beispiel jemand unsauber mitspielt, dann hört man das raus. Oder wenn eine Sängerin einen halben Ton drüber oder drunter ist, hört man auch raus, wenn man es hört. Wenn man diese Schulung nicht hört oder diese Empfindsamkeit vielleicht nicht hat, ja Gott, dann stört es unter Umständen nicht. Schlimm ist es natürlich, wenn im Orchester die Leute aufeinander hören müssen und aber auch nicht das Interesse oder das ausgeprägte Vermögen haben, da aufeinander zu hören. Dann geht's kaputt. Interessant ist in dem Zusammenhang natürlich noch, dass das reine Hören, also es gibt Leute, die hören einen Ton und wissen sofort, das ist das zweigestrichene E, das ist nicht jedem gegeben. Das kann man sich partiell antrainieren, aber das ist nicht jedem gegeben.
Gibt es das eigentlich auch für Rhythmus?
Für Rhythmus gibt es auch ein Rhythmusgefühl, natürlich.
Aber so ein absolutes Gehör, so ein absolutes Rhythmusgefühl?
Eine Rhythmussicherheit, die gibt es, glaube ich, ja. Wenn wir in eine Tanzschule gehen und sehen vielleicht bei Anfängern, die sich da zusammenfinden, da stimmt noch nicht alles, da kommt jetzt der Einsatz und dann die Bewegung oder umgekehrt, das kann man dann lernen und trainieren. Aber das absolute Gehör, glaube ich, das kann man nicht vollkommen erlernen.
Sie haben gerade eben gesagt, auf die Frage hinweg, wie man jetzt Emotionen irgendwie versucht, objektiv zu bewerten in der Musik, was die Musik versucht zu vermitteln. Und Ihre Antwort klang sehr, dass es an so ein Regelwerk gebunden ist. Sie haben gesagt, ein Dur-Ton, der vermittelt einfach in unserer Gesellschaft diese Wirkung. Ist es nicht aber auch so, dass Musik einfach auch sehr viel freier sein kann? Also das geht natürlich in so eine Richtung Experimentalmusik, dass man einfach so das vermittelt. Oder ist Musik schon eigentlich sehr mathematisch, formularisch aufgebaut? Oder ist da doch mehr Spielraum irgendwo drin, dass es wirklich, dass man es nicht beschreiben kann, sondern dass es einfach ein Gefühl einfach vermittelt?
Man kann, also mit Mathematik ist da ein guter Hinweis, man kann Musik wirklich sehr konkret auseinandernehmen und beschreiben. Und das geht dann wirklich bis ins technistisch-mathematische. Aber da würde ich auch wieder auf den Kulturkreis zurückkommen, in dem man aufgewachsen, in dem man ausgebildet ist. Ich würde mir zum Beispiel nicht anmaßen, mongolische Obertonmusik zu beschreiben. Das ist für mich so fremd, kenne ich mich nicht aus, da würde ich die Finger von lassen.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie ein für Sie subjektiv oder in dem Rahmen auch unter den Mitteln, die man hat, objektiv anzumaßend schlechtes Musikstück haben, das jetzt für mich zum Beispiel das absolut tollste, schönste der Welt ist? Was wäre denn Ihre Antwort darauf? Würden Sie sagen, ach nee, das kann man doch gar nicht hören?
Ja, da gibt es die billigste Antwort, die aber nicht schlecht ist, dass es auch Geschmacksfragen gibt. Ich kann mich zum Beispiel wunderbar streiten. Die Winterreise von Schubert, es ist großartige Musik. Und da hat sich vor 2-3 Jahren ein Möchtegern-Sänger Gisbert von Kniphausen dran gewagt. Und der hat es wirklich kaputt gemacht. Ich kenne aber Leute, die schwören darauf, die sagen, das ist toll, das ist eine wunderbare neue Form dieser Musik. Und ich finde aber, wenn man an die Winterreise geht, sollte man wenigstens singen können.
Oh Gott, das lassen wir so im Raum stehen. Was auch wichtig ist mit Musik, ist natürlich auch, Musik versucht eine gewisse Stimmung zu vermitteln. Und es ist natürlich aber auch die Stimmung, mit der wir rangehen an Musik, mit der Erwartungshaltung zum Beispiel, die wir rangehen. Wenn wir in die Oper gehen, ins Konzert gehen, dann haben wir eine gewisse Erwartungshaltung. Inwiefern macht denn die eigene Stimmung oder die eigene Erwartung auch das Hörerlebnis aus und quasi wieder auch die Musik, die wir selber wahrnehmen?
Der eigene Zustand ist ja einmal die Stimmung, von der Sie sprechen, aber zum anderen auch der Wachzustand. Also es gibt auch Situationen, wo man abgespannt ist oder anders beschäftigt ist, Sachen im Kopf hat, die man nicht loswerden kann. Und da konzentriert man sich unter Umständen nicht so sehr auf die Musik. Dass die Erwartungshaltung da vielleicht auch noch eine Rolle spielt, kommt dann noch mit dazu. Man geht rein, hat einen bestimmten Namen, eine bestimmte Sängerin, einen bestimmten Sänger oder eine Gruppe, wie auch immer, und sagt, es muss ja gut sein. Weil es war ja gestern auch gut, was ich von denen gehört habe oder voriges Jahr. Und jetzt gehe ich da wieder rein und höre das und merke, das ist ja gar nicht mehr das, was es mal war. Entweder weil wirklich die Stimme nachgelassen hat, das kann passieren. Da müsste man dann den betreffenden Sängerinnen und Sängern auch sagen, die Kondition ist nicht mehr die sie mal war. Da braucht man aber gute, ehrliche und authentische Ratgeber. Die hat nicht jeder. Oder es hat nicht jeder den Mut, das zu sagen. Aber die Grundstimmung von mir als Hörenden, als Konzertbesucher, kann schon auch eine Rolle mitspielen, keine Frage. Ja.
Also das ist ja ein Phänomen, denn man ist im Urlaub, sitzt irgendwo am Meer, Sonnenuntergang, Weinflasche und man isst und alles schön, tolle Stimmung und man trinkt einen Wein und dann nimmt man den mit nach Hause, also nicht genau den, aber so eine Flasche. Und macht den dann abends auf und sitzt dann mit seiner Partnerin, seinem Partner da und dann immer so, also hier schmeckt er ganz anders. So gut ist er doch nicht. Ne? Und das ist ein Phänomen, das nennt man Cross-Modal Summation. Also das kann man auch untersuchen, dass einfach Sinneseindrücke sich gegenseitig beeinflussen und auch verstärken. Also das Schöne war eben nicht nur der leckere Wein, sondern das war das Optische, der Sonnenuntergang, das war die schöne Musik, die im Hintergrund des Meeres rauschen und das waren die taktilen Reize, das Händchen halten und was da alles so dazugehört hat, was dann zu Hause eben nicht mehr so ist. Ne? Und ich denke, das ist auch so dieser Effekt beim Hören.
Die Gesamtstimmung. Ne? Und das kenne ich auch aus der Musik. Ich weiß nicht, ob jeder noch weiß, was eine Kassette ist. Die hat es früher mal gegeben und ich bekenne mich dazu. Ich stamme aus dem Zeitalter, als es die noch gab. Ich war in Griechenland im Urlaub, habe mir eine Kassette gekauft mit Musik, die mir dort sehr gefallen hat. Ich habe die zu Hause angehört, einmal, nie wieder. Da fehlt die Stimmung einfach dazu.
Lag das daran, dass die griechische Musik zu Hause nicht mehr so gewirkt hat oder dass einfach die Qualität der Musik wirklich eine andere war?
Weil wirklich die Stimmung, die ringsherum da war, nicht mehr funktioniert hat. Es war hier viel kälter. Es fehlte der Wein, es fehlte die Sonne, es fehlte vielleicht auch das Meer sogar. Und die Musik hat mich hier nicht angesprochen.
Mhm. Dieser Einfluss von Musik auf die eigene Psyche, auf Emotionen, wird ja dann auch, um wieder diese Brücke zu schlagen, wird ja auch in der Medizin angewandt. Also Musiktherapie ist ja ein fester Bestandteil, auch in diversen Feldern. Wie kann man das aber verstehen? Also da weiß ich jetzt nicht, wie ausgebildet Sie jetzt in Musiktherapie sind, Herr Neulert, aber wie wird das vielleicht im Krankenhaus auch angesetzt, dass Musik als wirklich als Therapie, als heilendes Mittel eingesetzt wird?
Also kenne ich mich gar nicht aus. Also wo ich mit Musiktherapie Kontakt habe, das ist im Cochlea-Implantbereich. Also es ist wirklich so, dass wenn wir halt Menschen, die ein Cochlea-Implantat bekommen und das Hören damit wieder lernen, dass für die Musiktherapie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, weil er eben alles das transportiert, was jenseits der reinen Sprachinformation und der Hörinformation passiert, wo eben viel mit Rhythmus und viel mit Melodie gearbeitet wird. Und da, also auch, das hat sehr viel mit Hörtraining, mit Wahrnehmung und sowas zu tun. Da spielt Musiktherapie eine große Rolle. Und das wird von den Patienten extrem gut nicht nur angenommen, sondern auch als sehr wertvoll reflektiert und hat dort für uns einfach einen ganz großen Stellenwert. Das machen aber MusiktherapeutInnen, ne? Und wir als Ärztinnen, wir kümmern uns darum, dass die Geräte da reinkommen und machen die OP und so, ne? Aber da haben wir jetzt nicht.
Da liegt wahrscheinlich aber der Fokus dann auch mehr darauf, dass wirklich das Gerät auch so funktioniert oder die Patienten dann zufrieden sind mit dem Ergebnis davon. Oder geht es auch mehr darum, um auch die Psyche damit umzugehen? Weil es ist ja schon eine Umstellung, gerade wenn man vorher vielleicht noch ein bisschen Resthörvermögen hatte, dann damit umzustellen, hat das ja auch einen ordentlichen Einfluss auf die eigene Psyche und dass man da nicht in depressive Verstimmung verfällt.
Na, das ist leider so ein Aspekt oder ein Feld, wo Cochlea-Implantate einfach noch nicht genau diesen Eindruck, Höreindruck vermitteln, der mit diesem Genuss einhergeht. Also Menschen, die vorher wirklich sehr, sehr stark mit Musik gearbeitet haben, für die ist das akustische Gehör um Klassen, also wirklich um Welten besser als das, was mit Cochlea-Implantaten dann möglich ist. Also sie können sehr, sehr gut Tonhöhen und Frequenzunterschiede und Rhythmus transportieren, aber so Sachen wie Melodien, das ist extrem schwer. Also Menschen sind da mit der Musikqualität, sind sie nicht so zufrieden, wenn sie ein Cochlea-Implantat hatten, gerade wenn sie vorher gut Musik gehört haben, wenn das ein großer Bestandteil für sie war. Ja.
Wir reden jetzt nur von Menschen und sollten da auch natürlich dabei bleiben und gleich wieder zurückkommen. Aber ein anderer Aspekt, der mir jetzt einfällt, ist ja auch, dass die Tiere teilweise mit Musik bedacht werden. Also es heißt ja angeblich, Milchkühe bringen eine höhere Leistung, wenn sie Mozart hören. Sie können sich nicht gegen wehren, aber wie das zusammenhängt, wäre wahnsinnig interessant, aber da stochern wir, glaube ich, alle im Dunkeln.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema Hören fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.